Gäste haben mich oft gerettet, muss ich sagen. Also wenn man schlecht gelaunt reingeht so und man hat ein, zwei nette Gäste als erstes, dann vergisst man das, was vorher war irgendwie. Das, was ich ganz am Anfang meinte, das trägt ein, ne, in der Gastronomie, diese Kombination oder diese Verbindung mit den Menschen. So.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Gastronomen, der heute Schuhmacher ist. Queraussteiger David Gesai.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Kurz in eigener Sache mal den Hinweis, dass ihr uns auch sehr gerne auf Apple Podcasts bewerten könnt. Das kostet nichts und hilft uns tatsächlich viel. Also wenn ihr gerade mal eine Sekunde habt, wir danken recht herzlich. Kommen wir nun zu meinem Gast heute. Bei Gästen aus der Gastronomie wird's ja nie langweilig. Wir hatten ja hier schon schön geistige Kulinarik mit Stefan Paul, Kochevents mit Bea Schulz, ein veganes Restaurant mit Kathi Bernhardt, ein Café mit Katrin Koch. Alles dieselbe Branche und jede Folge und jede Anekdote war komplett anders. Heute haben wir einmal alles, nämlich eine komplette Karriere in der Gastro, von der Aushilfe bis ins Management. Also wer mit Gastro liebäugelt, heute gibt's einmal alles. Und der Querausstieg kommt auch angemessen unerwartet. Er ist nämlich jetzt Schuhmacher. Willkommen, David Gesai.
Hallo.
Hallihallo. Genau. Und genau, ich fange wie immer vorne an. Wie ist das mal mit der Gastro passiert? Wie fing das an?
Die Gastro fing an, dass ich eigentlich so ein klassisches Gastro-Kind bin. Das heißt, wir sind Flüchtlinge aus Äthiopien und meine Mutter hat in einem Restaurant geputzt, ganz klassisch, als einfach eine Arbeit zu haben, und hat sich da langsam was zusammengespart und irgendwann gedacht, das kann ich selber, und hat dann ein kleines Restaurant in Stuttgart, da wohnten wir damals, aufgemacht, und da bin ich dann groß geworden quasi. Also groß geworden, da war ich schon 11 und habe da angefangen mitzuhelfen. Sachen abräumen.
Was war das für ein Restaurant?
Das war ein äthiopisch-eritreisches Restaurant quasi, genau. Also das, was meine Mutter selber kochen konnte quasi, hat sie dann da angeboten.
Also wie lange, also mit du warst 11 und dann ging das, wurde es eröffnet sozusagen?
Da wurde es eröffnet, genau, irgendwie. Und es war quasi so ein sie und ich, sie alleine, und ich bin da rumgerannt und habe halt irgendwas gemacht, was ich machen konnte, was man mit 11 so machen kann eben. Ne? Also,
ach, echt zu zweit?
Ja, also ja, nicht sie alleine. Ne? Ich, für mich war das ja, ja quasi, genau, helfen so gut ich konnte. Wahrscheinlich war es auch öfters eher stören als helfen, aber aber so bin ich dann reingerutscht irgendwie, und das hat natürlich Spaß gemacht. Dann konnte ich dadurch auch mein Taschengeld quasi aufbessern irgendwie. Und für sie war das natürlich auch gut, weil sie sich dann eine Arbeitskraft dann irgendwann mal auch sparen konnte. Ne? Als ich dann etwas älter war, irgendwie mit 14, 15, kann man ja schon mehr helfen. So. Mhm. Genau. So. Und nach der Schule, oder nicht nach der Schule, sondern schon während der Schulzeit, habe ich auch dann in einem anderen Café angefangen auszuhelfen. Irgendwie als Kellner dann wirklich richtig. Und dann bin ich da quasi, wie man so schön sagt, hängen geblieben.
Also hast du dann immer Service gemacht oder Küche?
Also bei meiner Mutter, wie gesagt, angefangen mit Abräumen, herumhelfen. Dann habe ich in der Küche bei meiner Mutter geholfen, bei der Vorbereitung quasi. Und als ich dann nicht mehr bei meiner Mutter gearbeitet habe, da habe ich eigentlich bis auf einmal nur noch im Service gearbeitet. So, also es gab eine Phase, wo ich dann auch mal in der Küche ausgeholfen habe, aber eigentlich war ich dann nur im Servicebereich quasi.
Ja. So. Und wie ist das so über die Jahre?
Also es hat mir über die Jahre wirklich eigentlich immer Spaß gemacht, sonst wäre ich auch nicht so lange geblieben. Also ja. Ich habe da wirklich lange gearbeitet, über 20 Jahre. Also so. Und das war, wie gesagt, weil jeder Tag ist einfach immer anders irgendwie so. Ne? Also es klingt vielleicht komisch, aber es ist so, jeder Gast ist anders und jeder Tag ist dann anders dadurch, ne? Irgendwie, weil die Leute kommen mit ihrem neuen Tag, mit ihrer neuen Laune dahin, und dadurch entstehen immer neue Geschichten, neuen. Es ist, der Ablauf ist zwar gleich, aber das Drumherum ist nicht eben gleich so. Ne? Und,
erinnerst du dich da an so ein Beispiel?
Es gibt jetzt gar nicht so ein spezielles Beispiel, aber was ich mochte oder immer noch an der Gastronomie mag, ist eigentlich der Kontakt mit den Menschen, ne? Der direkte Kontakt mit den Leuten so irgendwie und sich den Leuten öffnen irgendwie. Und dementsprechend öffnen sich ja die Leute mir dann auch gegenüber und dadurch entstehen ja schon persönliche Beziehungen im Alltag. Und das, finde ich, trägt die Gastronomie großweit irgendwie. Und das hat mich zumindest auch eine Zeit lang oder die meiste Zeit getragen irgendwie in der Gastronomie. Mhm. Und wenn das dann bröckelt, dann wird's schwer. Also wenn man nur noch hingeht, um das abzuarbeiten, so, das kann man eine Zeit lang natürlich machen, irgendwie so. Aber das, wie wahrscheinlich in den meisten Berufen, hält man das nicht lange durch. Und in der Gastronomie noch weniger.
Weil warum? Einfach,
weil das die Gastronomie ja ausmacht. Ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie ins Café gehen oder Restaurant oder wo auch immer, ist es natürlich, um irgendwas zu konsumieren, Kaffee, Essen oder so, aber natürlich auch, weil sie die Atmosphäre des bestimmten Ladens, wo sie hingehen, immer haben wollen oder weil der Kellner oder die Kellnerin, die kennen sie dann da und fühlen sich so ein Stück weit wie nach Hause gehen, ne? Irgendwie, oder zu Freunden gehen. Also, wenn das dann nicht mehr passt, weil das dann keine Freunde mehr sind oder ne? Dann macht das keinen Spaß.
Und das ist dann nur noch Konsum. Ne?
Genau, und das kann man dann auch eigentlich irgendwie schneller haben. Ne? Da muss man nicht irgendwo, ja.
Das erinnert mich auch gerade. Ich habe einen Café, so ein, auch mit so einem Italiener halt, und der sagte mir auch irgendwann mal, du gehst hier ja nicht hin wegen dem Kaffee. Du gehst hier hin wegen dem hier. Und dann macht er so eine ausladende Geste, so wegen der Kommunikation. Und weil das hier halt entführt und nicht in eine andere Welt. Also er drehte das so ein bisschen durch, aber er hatte im Kern total recht. Also ja. Genau deswegen. Weil man ist so morgens in seinem Muffelmut, also ich zumindest, und dann ist da irgendwie schon die Hölle los morgens, und aber auf eine gute Art. Und das ist, glaube ich, auch schon viel wert, wenn sowas funktioniert.
Ja, also ich glaube auch, dass das der Hauptgrund ist, warum die Leute immer wieder ins Gleiche kommen. Also Qualität ist wichtig irgendwie natürlich, klar. Also wenn du keine guten Sachen anbietest, dann geht das auch nicht, dann reicht das andere nicht, um das zu tragen. Aber wenn die Qualität einigermaßen stimmt, dann sind die Leute und die Atmosphäre entscheidend irgendwie so. Das funktioniert irgendwie so. Ne? Und wenn du das schaffst, das herzustellen irgendwie, dann kommen die Leute nicht auch immer wieder, genau aus dem Grund, weil sie das haben wollen. Ja.
Also, wie viele verschiedene Restaurants hattest du denn in den 20 Jahren?
In wie vielen Restaurants ich gearbeitet
ja,
habe?
Genau. Ja, also, genau, so rum.
Bestimmt 10. Genau. So. Also ich hatte, das sind jetzt, also wenn ich jetzt 11, zähle ich jetzt nicht mit 11 angefangen, sagen wir mal, ich habe mit 16, dann waren das 28 Jahre Gastronomie.
Boah, okay.
Und knappe 20 Jahre jetzt schon fast hier irgendwie, in Hamburg irgendwie. In Hamburg waren es jetzt nur eine feste Stelle irgendwie mit ja, immer nebenbei eine Zweitarbeit, aber eigentlich eine feste Arbeitsstelle. Aber in Stuttgart und in Berlin war ich danach irgendwie, waren es ja so knappe 10 werden es gewesen sein.
Wie bist du eigentlich in Hamburg gelandet?
Ich war in Berlin und ich habe da quasi meine Frau kennengelernt, die war aber in Hamburg.
Achso, aber du bist ja erstmal nach Berlin, also ich du bist von Berlin. Stuttgart nach Berlin.
Und genau, und sie war da zu Besuch, also nicht bei mir, sondern bei Freunden, bei ihrer Mutter und haben uns da kennengelernt in einer Bar, in der ich gearbeitet habe. Genau, und nach knapp einem Jahr Fernbeziehung bin ich dann nach Hamburg gezogen.
Ja.
Genau, weil sie war hier.
Das ist ja quasi der Vorort von Berlin hier.
Genau, das ist quasi eigentlich der Vorort. Ja. Nee, es
ja,
war,
cool. Und dann?
Ja, und dann war ich hier und für mich war das, also das ist natürlich in der Gastronomie auch super, ne? Also man kann überall, wo man hinzieht, das ist...
es gibt überall Gastronomie.
Es gibt überall Gastronomie, es ist ein super... Also man braucht ein, zwei Tage Einarbeitung irgendwie, um den Laden kennenzulernen und dann ist es aber eigentlich, geht das wie Fahrradfahren. Also das verlernt man einfach nicht irgendwie.
Stimmt, es gibt wirklich wenig Branchen, wo so viel Arbeitsangebote, genau. Also jetzt mal abgesehen von Corona jetzt, aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, ne?
Ja, und auch wenn du Englisch kannst, dann ist das, dann steht dir eigentlich wirklich die halbe Welt offen. Also kannst wirklich überall hin und anfangen zu arbeiten. Das ist wirklich eigentlich kein Problem. Also das habe ich, wir hatten auch schon in den Läden, wo ich gab, hatten wir ganz oft Leute aus ganz woanders her, die halt dann Englisch konnten und wo wir dachten, okay, fachlich sind sie gut, also stellen wir sie ein, das Deutsch kommt schon. Ne? Also das ist dann nicht das Hauptkriterium, dass die perfekt Deutsch können oder so. Und so ist es auch in anderen Ländern. Ne? Also es ist nicht immer das Kriterium, dass man die Heimatsprache dann perfekt spricht, sondern wenn man Englisch kann.
Ja, in Berlin habe ich so gehört, das, da hat man ja eher den Eindruck, da ist man ja schon, wenn man Deutsch spricht, ist ja schon eher schlecht.
Ja, also auf jeden Fall hilfreich, wenn man Englisch kann. Doch. Also definitiv irgendwie. Also,
wurde in Berlin gefühlt sehr selten auf Deutsch bedient.
Ja, ja, also ich weiß noch, in Berlin-Mitte gab es ein paar Lokale, die hatten, da musste man Englisch können noch nebenbei, weil es einfach so viele Touristen gab, dass man eben auch dann Englisch können musste. Sonst war es auch einfach schwer, die Arbeit zu machen, wenn man irgendwie jeden zweiten Gast...
Was war denn so der spannendste Laden? Oder der verrückteste oder so, also ohne jetzt groß zu werten? Oder?
Ja, also am spannendsten, also es gibt zwei Läden, die ich gut fand, also richtig gut fand in meinem Leben. Also das eine, das war in Stuttgart, das war das Le Théâtre, das war ein Restaurant-Café, was einem Theater angeschlossen war und das war halt so klassisch Theater nebenan oder drüber und immer vor der Vorstellung kamen dann halt die Gäste und auch die Schauspieler und danach gab es dann immer noch so ein Zusammentreffen der Schauspieler mit dem Publikum und das war nicht crazy, aber spannend, weil ich einfach konnte ich die Stücke sehen irgendwie, das fand ich irgendwie total gut, es war eine andere Welt, auch diese Schauspielerwelt irgendwie so und je nachdem, was für ein Stück, was für Schauspieler da waren, war es halt immer irgendwie einfach neue, spannende Geschichten, die man irgendwie mit den Schauspielern oder mit den Gästen, die dann kamen, hatte. Und das fand ich irgendwie erfrischend.
Wie war das? Also was haben die da gemacht? Also was war da dran so spannend?
Spannend war das, wie gesagt, also die Schauspieler haben gewechselt, ja. Ne, irgendwie so, die aus aller Welt kamen, oder aus aller Welt jetzt nicht, aber aus ganz Deutschland kamen oder aus Österreich, Schweiz, ne, also deutschsprachig. Und ich fand das spannend, das ist für mich spannend als Gastronom in dem oder als jemand, der in der Gastronomie arbeitet, dass es halt wirklich alle, sagen wir mal, 6 bis 8 Wochen quasi komplett neues, ich sag mal, frisches Blut reinkam, ne? Irgendwie so. Und einfach dann man sich neu anpassen musste mit den Menschen irgendwie und neue Bekanntschaften, Freundschaften entstanden sind. Ich konnte mir die Stücke bei den Proben anschauen, nachmittags teilweise so und das hat mich einfach. War schön einfach. Also ich fand es nur einfach schön. Ja, kann ich gar nicht anders sagen.
Das ist ein verrückter Beruf, ne?
Ja.
Also ich finde den ja auch irre. Also ich jetzt.
So, das fand ich gut irgendwie. Und der verrückteste Laden, vielleicht, das war vielleicht in Berlin irgendwie so, das waren 2 Läden, das waren einfach so 2 Cocktailbars. Verrückt ist also auch das falsche Wort, muss ich sagen, irgendwie. Das war eher, also ja, weil verrückt. Ja. Das war einem eben Anfang. Ende 90er, Anfang 2000er Jahre quasi, in Mitte. Und das war einfach eine umwälzende Zeit in Berlin. Ne? Irgendwie, also knapp 10 Jahre noch nach der Wende war es halt immer noch einfach so ein verrückter Platz, Berlin-Mitte. Ne? So zwischen schon Mitte, so wie man es jetzt kennt, oder eben, oder noch halt das alte Mitte. Ne? Also abgerissene Häuser oder kaputte Häuser und dann eine Bar in jedem zweiten Haus drin und so. Ne? Und das war. Man lief da entlang und dann hört man irgendwo Musik wummern und guckt und geht rein und entdeckt da einfach eine Bar im Keller. Das war, und es war halt so eine Bar irgendwie so. Und es war gut, weil es war so eine klassische Cocktailbar wie in England, wo man halt die Tür war zu, Guckloch,
klingelt.
Man klingelt und dann wird man reingelassen. Ne? Das ist einfach nicht so ein. Und dadurch entsteht so eine kleine, nette. Familiäre Atmosphäre irgendwie so. Das mag ich irgendwie einfach.
Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte das ja also in der Nähe hier auch so einen Laden mit hier, diese Kuckloch-Bars. Das ist echt interessant, was man. Das macht irgendwas mit dem Laden, ne? Diese geschlossene Tür.
Ja.
Irgendwie, wahrscheinlich kommt sowieso jeder rein oder raus, genauso als wäre die Tür offen, aber es fühlt sich irgendwie anders an.
Also ich finde, man ist dann, wenn man in Lokalen ist, also es sind ja meistens dann Cocktailbars abends, wo es kein Fenster gibt, also wirklich nur eine Tür, dann ist man für diese, sagen wir mal, 2, 3 Stunden oder 5 Stunden, wie lange auch immer man da ist, ist man wirklich weg. Das ist wirklich so Alltag raus, man ist dann da drin, ne? Irgendwie so. Man kann nicht wie in anderen Lokalen eben rausgucken, wo man doch dann noch immer wieder in seinen Alltag schaut, finde ich, oder in seine Stadt, sondern es ist so im Niemandsland irgendwie so. Das, finde ich, macht das aus. Und dann, wenn man rausgeht, wird man wieder rausgeschmissen quasi in sein Leben.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, das macht das für, also das hat es für mich ausgemacht, ne? Dass man da reingeht und dann ist man so geschluckt weg.
Was hattest du da so für spannende Gäste? Also gab es irgendwie eine Anekdote, an die du dich noch erinnerst von irgendwem?
Jetzt keine speziellen Gäste. Die Anekdote, die ich, also die wirklich verrückt war, weiß auch nicht, ob das jetzt hier reinpasst, aber es war das es war irgendwie 3 oder so, also nachts, spät nachts auf jeden Fall. Und dann kamen 3-4 Frauen mit 2 Männern rein, irgendwie so. Und der Laden war nicht groß, 25-30 Quadratmeter. Die Bar, die Theke nahm schon bestimmt die Hälfte oder ein Viertel vom Raum ein. Und die haben dann spontan da einen Pornodreh gemacht. Und das war wirklich, wo die anderen Gäste, die das da nicht, also inklusive uns 2 Barkeepern, die dann da standen, so, stehen da und die machen da ihren Film, urplötzlich, aus dem, ja, und das war damals aber gar nicht so unüblich. Also nicht jetzt nur in den Bars, sondern einfach generell irgendwo in der Öffentlichkeit das zu machen. Ne? Und das war
okay. Für
die anderen Gäste, bis wir überhaupt realisiert haben, so was da gerade passiert war. Erst dachte man, ja gut, das geht jetzt etwas heftiger ab bei denen, aber dann wurde es dann doch so extrem, wo es dann auch fast schon zu spät war, um einzugreifen. Ja, dann haben wir uns alle entschlossen, einfach so zu tun, als wäre nichts. Das war schon sehr, wirklich verrückt. Und dann sind die, haben dann, ich glaube, 200 hingelegt und sind wieder gegangen. So, das war so, ich dachte, okay, alles klar, könnt morgen wieder kommen.
So. Ja. Aber bestimmt, das ist bestimmt lustig, wenn dann jemand reinkommt. So, alle tun so.
Ja. Nee, das war, die Tür war ja zu.
Ah, ja,
da konnte man ja nicht mehr.
Stimmt, ja. Das war ja. Ja, das ist ganz gut. Ja. Ja, typischer Abend.
Ja, das war so, klar. Nee, das war nicht typisch, aber ja, ich weiß. Wirklich. Werde ich nie vergessen.
Wie war es dann ja irgendwann mal, also so einigermaßen, ich glaube, das kann man schon so sagen, so angekommen warst du dann in der Filmhauskneipe, ne? In Hamburg.
Genau.
Wie war das? Wie bist du da gelandet? Und warum?
Ich bin hergezogen nach Altona, Ottensen. Da wohnte meine Frau damals. Und dann hatte ich so einen Monat frei und dann dachte ich, jetzt muss ich aber wieder arbeiten und bin einfach in dem Viertel rumgelaufen und habe 2-3 Espressos getrunken irgendwie in Cafés, auch in der Filmhauskneipe, um einfach mir so zu gucken, wo ich überhaupt fragen will irgendwie und das passte da und deshalb, da habe ich dann einfach spontan gefragt, in dem Moment, als ich dann da stand und meinen Kaffee getrunken habe, ob die jemanden brauchen. Und dann war es, dass ich direkt am nächsten Tag kommen sollte zur Probearbeit, zur Tagesschicht. Und das war so, ich bin im April hergezogen. Im April oder Frühling ist halt natürlich so, da stellen die Leute oder die Läden ihre Terrasse wieder auf, wenn das Wetter wieder quasi warm wird. Mhm. Und das sind natürlich immer die Chaostage in der Gastronomie, weil das ist dann immer, für viele Gäste ist es schon warm genug und die wollen sich raussetzen. So. Und für viele denken, ist es noch, nee, ist noch zu frisch und setzen sich rein. Das ist quasi drin und draußen dann belegt. Mhm. Die meisten Läden sind aber eigentlich nicht ausgelegt für die komplette Belegung ihres Ladens, ne? Sondern eben draußen oder drin und nicht für alles. So. Das heißt, es geht immer darum, diese 5 bis 8 Wochen, wo es so ein Hin und Her ist mit dem Wetter, irgendwie zu überstehen.
Ja, da muss man jetzt sagen, die Filmhauskneipe, es ist ja auch ein relativ großer Vorplatz. Ne? Also
genau.
Wenn man den Laden nicht kennt, es ist schon,
da passen
schon einige
Terrasse.
Tische hin. Ne?
Genau, und drin ist auch relativ groß. Sieht gar nicht, man denkt mal, aber es ist doch auch schon viele Plätze. Und dadurch war es dann eine super Chaos-Schicht, dann mein erste. Also es war richtig voll drin und draußen. Die waren aber nur zu zweit, weil das eben gereicht hat, die ganze Zeit vorher.
Ja.
Ja, aber irgendwie haben wir uns halt durchgebissen und dann habe ich direkt am Nachmittag den Vertrag bekommen. Weil ich mich wahrscheinlich aber auch durchgebissen habe, so dass man nicht weggerannt bin.
Aber es ist schon so mit Vertrag, weil ich hatte mal von einem anderen Eck gehört, dass das so ganz viel auch so Handschlag ist und dass es eben auch für den Gastronomen auch echt unpraktisch ist mit Personal, dass es halt mal kommt, mal nicht. Also dass das halt auch so sehr, also oft viel unzuverlässig ist, ja, in der Ecke.
Oder? Also früher war das schon sehr viel mit Handschlag oder so, ja, alles klar, kannst arbeiten und Geld auf die Hand und so. Das ist klar, das ist ja auch so das Klischee der Gastro von früher oder Realität, auch nicht nur Klischee. So, aber das hat sich eigentlich in den letzten 10 Jahren echt schon stark gewandelt. Ne? Also das ist schon immer mehr weiter dazu übergegangen, dass man richtige Verträge kriegt. Sei es jetzt nur für einen Minijob oder so, aber dass das schon schriftlich festgehalten wird. Das für die Gastronomen ist es so ein Stück weit mehr Zuverlässigkeit, das stimmt. Ne? Also man hat dann was, man hat jemanden quasi unter Vertrag. Ist aber natürlich dann auf der anderen Seite nicht mehr so flexibel wie früher auch, ne? Weil früher war es natürlich auch von der Gastronomenseite einfacher, ne? Wenn nichts zu tun war oder zu wenig, dann konnte man auch sagen, so, nee, heute nicht.
Ja, ja.
So, ne? Der Arbeitnehmer hatte ja keinen Vertrag, konnte ja auch nicht auf irgendwas pochen, so. Also es war ja für beide.
Ja, die haben sich schon zurecht durchgesetzt, diese Verträge. Ne?
Ja, so, ne? Und jetzt ist es halt so, wie gesagt, mehr Flexibilität ist jetzt weg, aber dafür auch eben mehr Zuverlässigkeit, ne? So. Ja. Aber auch höhere Kosten natürlich, die früher nicht
da waren. Ja, genau, natürlich die Flexibilität jetzt gerade so während Corona ist natürlich nochmal besonders spannend, ne? Wenn man da so hohe laufende Kosten an Personal hat, dann denkt man sich jetzt so, würde man sich wahrscheinlich auch den Handschlag zurück gerade, aber...
Ja, aber wobei klar, ich glaube, viele Gastronomen haben ja immer noch die bisher auf Minijob-Basis.
Mhm.
Das heißt, die zahlen ja schon mal eigentlich nicht jetzt, es gibt ja kein Kurzarbeitergeld für die Minijobber, so, das heißt, es ist ja nur für die Festangestellten.
Ja.
Und ich glaube, den geringen Satz an Sozialabgaben, den zahlen sie und ich habe auch schon von vielen Kollegen, Ex-Kollegen jetzt einfach gehört, dass die auch einfach gekündigt worden sind. Ne? Dann ist es.
Ja, dieses Jahr ist die Hölle. Also gerade in der Branche, klar.
Ja,
also das ist neben Musikern und Theater und Festival, das ist ja gerade, also das kann man ja alles nur hoffen, dass das jetzt hier bald ein besseres Ende nimmt. Aber ja, das ist verrückt. Egal, kommen wir zu was Schönerem. Du warst dann ja in der Filmhauskneipe, bist du dann ja tatsächlich, hast dann ja im Service, dass ja so eigentlich alle Hierarchieebenen in dem Eck da ja ab, also hinter dir.
Mhm.
Wie war denn das so? Also wie unterscheidet sich denn das? Also wie Richtung Management oder wie muss man sich das vorstellen?
Also in kleineren Läden heißt jetzt, es bedeutet jetzt nicht irgendwie viel Leute, sondern eher, was es an Angeboten gibt. Ne? Also große Läden sind für mich immer Hotels oder so. Ne? Und kleine Läden sind eigentlich alle Cafés oder Restaurants sind kleine Läden, egal ob jetzt 3 Leute da arbeiten oder 40 Leute da arbeiten. Das ist trotzdem ein kleiner Laden, weil es da, da gibt es keine großen Hierarchien. Ne? Es gibt einfach die Angestellten, die einfach nur dann arbeiten, dann gibt es jemanden, der das leitet und dann gibt es den Chef oder die Chefin. Punkt. Also so viele Stufen kann man da nicht erklimmen, im Gegensatz jetzt zu Hotel, ne, wo man dann eben vom Auszubildenden zum Kellner, zum Oberkellner, zum Personalchef und ganz hoch dann zum Direktor werden. Also da gibt es wenigstens mehr Stufen, wo man wirklich dann eine ganze Laufbahn hinlegen kann, ne? Von 17 gestartet als mit der Ausbildung bis mit 50 Direktor zu werden. Ne? Da kann man das wirklich sein ganzes Leben lang, da kann man bleiben. In allen anderen Läden nicht. Da kann man Kellnern, sage ich jetzt dazu, dann kann man die Leitung machen und dann kommt der Punkt, wo man sich eben entscheiden muss, ob man sagt, ich mache das jetzt selber oder man macht was anderes, so, weil mit 50 rennt man selber nicht mehr rum und Kellner, das geht dann einfach körperlich irgendwann auch nicht mehr. So, ne? Und in der Filmmaßnahme war das so, dass ich dann ein paar Jahre, ich glaube 3 oder 4 Jahre quasi da gekellnert habe und dann die Schichtleitung, das heißt einfach nur die Leitung von der Schicht, in der ich gearbeitet habe oder an dem Tag immer hatte.
Ja.
Und die nächste Stufe war dann, dass der Chef gemerkt hat, dass er, der auch Koch war in dem Laden, dass er weder zeitlich noch kopfmäßig quasi die Leitung vom Laden, also die Personalleitung vom Laden und Einkauf vom Servicebereich machen konnte und das dann abgeben wollte irgendwie. Und ich habe ihn gefragt, ob, weil ich es auch schon in anderen Läden teilweise gemacht hatte, also die Teilbereiche. Und ich habe gesagt, ich träume das zu, das zu machen. Und wir haben das dann probiert, 3 Monate. Und dann war das so, dass ich, ja, das dann schriftlich festgehalten wurde, dass ich dann die Leitung hatte. Das war auch so ein Reinrutschen. Aber ich wollte auch die nächste Stufe nehmen, weil ich einfach gucken wollte, wie es jetzt quasi eigentlich.
Wie hat sich das denn verändert?
Dass ich habe noch quasi auch noch weiter im Service gearbeitet, nur nicht mehr so oft wie vorher. Es hat sich insoweit geändert, dass man, also klassisch erstmal die Personalplanung, das heißt Schichtplanung erstmal, ne? Irgendwie so. Und das heißt, ich bin ja verantwortlich für die Schichtplanung. Wenn man verantwortet, dann mache ich die Schichtplanung, aber wenn die Leute natürlich ausfallen, dann muss ich dafür sorgen, dass die Schicht da besetzt ist, sonst letztendlich, wenn kein anderer kommt, stehe ich da und mache das. Und im Gegensatz zu anderen Berufen oder Branchen habe ich das Gefühl, dass in der Gastronomie ist das so, da, also vor 15 Jahren war das noch so, oft spontan abgesagt worden ist. Ne? Irgendwie so. Also es war einfach so, ach, heute gehe ich nicht arbeiten, ich rufe an und sag, ich kann heute nicht kommen. So, so. Und dadurch war das so, wirklich an jeden Tag war irgendwas, was nicht funktionierte, irgendjemand kam nicht. Das hatte ich mir irgendwie leichter vorgestellt. Irgendwie. Also vielleicht bin ich da auch blauäugig reingegangen, das weiß ich nicht, aber ich dachte, dass ich mache den Plan am Anfang des Monats und dann steht er. So, ne? Klar, Krankheitsfälle gibt es immer, aber eigentlich war es nicht so, es war eigentlich jeden Tag irgendwas. So jeden Tag morgens aufgestanden, aufs Telefon geschaut, irgendwas war dann immer. Und das immer zu organisieren, das hat mich wirklich viel Zeit und Kraft gekostet.
Ja, aber das meine ich eben, weil das hört man oft. Also das ist wirklich, also das, ich glaube, das Krasseste war, glaube ich, mal einer in einem Brauhaus in München, das ist Pschorr. Das ist halt ein Riesenladen, ne? Mhm. Und der sagte halt, also im Service ist halt, die kriegen halt immer so, sagt halt irgendwie so 60 Leute vom, schlägt das Arbeitsamt ihnen vor. Da melden sich dann vielleicht, wenn sie Glück haben, 30 zurück. Dann kommen 15 zum Gespräch und wirklich richtig zur Arbeit final kommen, so 1 bis 2. Ja. Und das ist halt der tägliche Job. Aber Kontakt hast du halt zu allen. Das heißt, das sind auf jeden Fall bis 2 Tage komplett Vollzeit mit beschäftigt.
Ja.
Und damit du dann nachher 1, 2 Leute dann hast, also sagt, das macht das. Also wenn du davon ausgehst, dass schon mal keiner kommt, dann freut man sich, dann arbeitet man so ein bisschen anders. Aber er sagt, das war wirklich, wirklich hart.
Also das. Ja, kann ich bestätigen. Also wir hatten es jetzt nicht so klassisch mit Arbeitsamt und irgendwie 30 Bewerbern, aber so. Wir haben dann, wenn wir gesucht haben, einen Aushang gemacht oder durch Mundpropaganda, das ging eigentlich immer ganz gut irgendwie so. Dann hat man seine 4, 5 Kandidaten und dann macht ihr eine Probeschicht oder ein paar Stunden und dann entscheidet man sich. Das hat eigentlich meistens geklappt, wenn ich mich dann oder wenn wir uns entschieden haben für jemanden, dann hat das eigentlich auch meistens gepasst. Es war wirklich diese Alltagsbewältigung, jeden Tag irgendwie neu was organisieren, dann fehlt immer irgendwas im Sortiment. Irgendwie, da muss man das organisieren, weil es essentiell für den Tag ist oder für das, was wir anbieten. Ne? So. Und das ist dann nicht so, es lief nicht so reibungslos, wie man sich das vorstellt, glaube ich. So. Es ist einfach, es fehlt dauernd was. Ja. Leute, Sachen. So, ne? Und das immer organisieren, das kostet einfach Kraft. Das ist einfach ein Job für sich. So, ne? Da kann man nichts eigentlich anderes nebenbei machen. So, das ist, man braucht jemanden, der nur das macht eigentlich. So. Und wenn man selber einen Laden macht, dann denkt man, ja, ich mache einen Laden auf und dann backe ich da meinen Kuchen und meine Kekse und mache den Kaffee und kaufe ein und bediene noch die Leute. Und das ist halt Quatsch. Das ist einfach, das machst du eine Woche und dann ist vorbei. So, und dann bist du körperlich kräftig. Ja, ist wirklich so.
Ja,
und das ist wirklich der Fehler, den, glaube ich, die meisten machen, wenn sie einen Kaffee aufmachen oder einen Laden aufmachen, dass sie denken, sie wuppen alles alleine.
Ja.
und auch wahrscheinlich eine finanzielle Not, dass sie natürlich am Anfang denkt, ich muss die Kosten niedrig halten und ich kann jetzt nicht gleich hier 3 Leute einstellen. Und ich denke dann immer so, wenn man einen Laden aufmacht, sollte man entweder lieber wirklich klein anfangen und das Geld sich sparen, um die Leute zu haben. Hm. So. Also lieber 1-2 Leute gleich haben und da das Geld investieren und dann erst aufstocken mit dem, was man anbieten will. Oder man hat so viel Geld, dass man gleich klotzen kann. So ja. Alles anbieten und 10 Leute. Ne? Aber das haben natürlich die meisten nicht. Aber ich plädiere immer dafür, lieber in 1 oder 2 Leute das Geld reinzustecken, die einem einfach Arbeit abnehmen. Mhm. Und damit man sich selber wirklich um das Wichtige kümmern kann. So, weil.
Ja, ich muss gerade hier gerade für die Zuhörer, wenn ihr Lust habt, mehr Gastro, dann gibt es noch Katrin Koch, die Folge. Die ist schon 1 Jahr alt, die Folge jetzt. Aber das ist genau dieser Punkt jetzt. Weil sie sagte, also es war ganz interessant, weil wir haben die Folge gemacht 1 Jahr nach Eröffnung. Und da war, also mittlerweile, der Laden lief ab dem ersten Tag wie eine 1, muss man dazu sagen. Mhm. Ist so ein kleines Café in hohe Luft. Mhm. Und sie war halt war genau das. Also, sie sagte, sie ist völlig, völlig fertig gewesen. Also sie war, also mittlerweile läuft der Laden halt von alleine und alles ist gut. Ist wieder von Corona jetzt mal abgesehen, aber die war auch das hat genau diesen Punkt. Das war völlig, völlig unterschätzt am Anfang. Also das, wie viel Arbeit das alles ist und dass man eben da nicht gemütlich mit den Freunden, die dann kommen, noch einen Kaffee trinkt und so.
Ja, aber, das ist wirklich so. Ja, krass. Also das
wie hast du eigentlich dann damit aufgehört?
Womit aufgehört jetzt?
Bitte? Ja, jetzt mit Gastro. Weil ich würde mal so locker zum Querausstieg rüberkommen.
Ja, also
weil der ist ja jetzt eher unüblich.
Genau, also es war wieder der Punkt, den ich vorher gesagt habe, also in diesen kleinen Läden gibt es eben 2 Hierarchie oder 3 Stufen. Und da war eine Entscheidung, entweder werde ich jetzt selber Chef, sprich ich übernehme den Laden irgendwann oder ich mache einen eigenen Laden auf. Mhm. Und da habe ich auch lange überlegt, weil das lag ja nah. Nach so vielen Jahren in dem Bereich Arbeiten dachte ich, es wäre jetzt verrückt, komplett was anderes zu machen. Und das kann ich. Ich habe jetzt alles schon probiert in dem Bereich irgendwie. Hatte auch Ideen. Aber das hat mich zeitlich so aufgefressen. Mhm. Und die Erfahrung, die ich mit meinen vorherigen Läden hatte. Ich hatte dann mittlerweile auch ein Kind, also einen Jungen. Und da war die Entscheidung so, okay, meine Erfahrung ist mit den anderen Chefs, Chefinnen waren, die haben eine Familie, haben einen Laden und nach 10 Jahren haben sie nur noch 1 von beiden. So, weil man ist einfach nur noch im Laden. So. Und das machen die meisten Familien nicht mit. So, und für mich war die Entscheidung so, okay, riskiere ich das jetzt? Gehe ich da rein und stecke erstmal jetzt 6 Jahre, 7 Jahre da rein und hoffe, dass das die Familie mitmacht und hoffe, dass das auch klappt? Oder ich gehe raus und versuche einen ansatzweise normalen Job zu machen. Und Schuhmacher war die Entscheidung, weil ich unbedingt was Handwerkliches machen wollte.
Die kommt man ja jetzt auch nicht so direkt drauf.
Ne? Nee, aber ich habe einen Fetisch für Schuhe immer schon gehabt. Irgendwie habe einen Schrank voll Schuhe. Wollte immer schon wissen, wie man das macht. Das war, und das Material Leder, das hat mich auch immer schon interessiert. Also das, diese Kombination war es, wo ich dachte, oder eben Tischler. Das waren einfach so diese 2 Bereiche, wo ich quasi dachte, dass da möchte ich irgendwie eigentlich gerne was machen. Und ich war da 40, als ich da quasi anfing, rum zu überlegen.
Muss ich erst mal kurz fragen, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 46.
Ah ja.
Und dachte, okay, David, überleg ganz scharf, das ist jetzt nicht eine vorgezogene Midlife-Crisis oder so hier, sondern guck erst mal, ob du es wirklich machen willst. Und habe dann 2 Praktikas erst mal gemacht, um zu gucken, ob das wirklich was für mich ist, ob ich das überhaupt durchziehen würde, so eine klassische Ausbildung nochmal 3 Jahre oder ob ich dann sagen würde, nee, ey, das geht nicht. Aber es hat eigentlich vom ersten Moment an Spaß gemacht und das, was Spaß gemacht hat, war eigentlich verrückterweise genau das Gegenteil von der Gastro, das ist dieses komplett alleine sein. also gar nicht mehr reden, sondern man auf einmal so in seiner Werkstatt sitzt und mit seinem Meister oder mit seinem Auszubildenden oder Ausbilder und nicht redet. Was in der Gastronomie auch das Gegenteil ist. Man ist den ganzen Tag am Sabbeln irgendwie so. Irgendwie mit jedem Gast 5 Minuten bla 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 bla. Das ist auch nett und so. Und plötzlich war es so.
So lustiges Klischee. Es gibt doch diesen einen Gag, so mit 20 sagt irgendwie jeder so, ha, was will ich mal werden? Was mit Menschen? Das wäre toll. Was mit Menschen? Und dann so mit über 40, oh, nix mit Menschen.
Ja, also, ja, es hat irgendwas. Also das, ich war, also für mich war es auch wirklich so, ich habe jetzt genug geredet. Ne? Also es waren also 80 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden sabbeln. So schön wie es war, ist dann einfach das echt fertig. Der Tank war leer. Also
ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich wäre, glaube ich, auch persönlich wäre, glaube ich, einfach zu launisch. Also ich glaube, ich könnte meine schlechte Laune, also wenn ich einen schlecht gelaunten Tag habe, ich weiß nicht, ob ich den so gut verbergen könnte. Also ich weiß ziemlich genau, dass ich es nicht kann, deswegen würde ich es, glaube ich,
dann... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht voll gut. Das ist irgendwie, das macht es in der Gastro irgendwie aus, weil wenn man sich da reinlässt man hat schlechte Laune, klar, wenn es ein super, super schlechter Tag ist, dann vielleicht nicht mehr, aber einfach dieses klassische, man ist schlecht gelaunt morgens, so, ich bin jetzt auch so eher morgens so, lass mich in Ruhe, Mensch, so. Aber es ist wie so eine Rüstung, man betritt den Laden und zieht sich das an und dann Schürze an und dann ist es die Bühne fertig, ne? Irgendwie so. Dann hinterlässt man das wirklich weg. Und wenn dann die ersten 1-2 Gäste gut rüberkommen, dann hat man das vergessen, dass man schlecht gelaunt ist. Das kommt vielleicht wieder nach der Schicht dann, aber für diese 8 Stunden.
Wenn du das so sagst, klingt das sehr leicht.
Ja, das ist es auch. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es so, dass dann wirklich, also die Gäste haben mich oft gerettet, muss ich sagen. Wenn man schlecht gelaunt reingeht so und man hat 1-2 nette Gäste als erstes, dann vergisst man das, was vorher war irgendwie. Und das, was ich ganz am Anfang meinte, das trägt ein, ne, in der Gastronomie, diese Kombination oder diese Verbindung mit den Menschen, so, ne, mit den Stammgästen, die dann, wenn man in einem Morgencafé arbeitet und man ist schlecht gelaunt morgens, dann kommt der erste Gast, den man kennt, irgendwie so und hat einen netten Smalltalk, dann ist man schon ein Stück weg von seinen schlechten Lauten, ja, und mit jedem anderen, der dazukommt, noch weiter, ne, irgendwie so. Das finde ich.
Ja, ja. Also beim Schuster war es jetzt, dann sitzt man da halt vor seiner Sohle.
Genau, also das ist, also beim Praktikum war das so, ne? Irgendwie so, als ich dann gelernt habe oder als ich dann die Ausbildung wirklich gestartet habe, war ich bei einem Reparaturschuhmacher, beim De Schuster in Altona und da ist natürlich schon laut, wegen den Maschinen, die dann laufen, so Schleifmaschinen, das ist jetzt nicht eine kleine, süße Werkstatt und so. Trotzdem ist es halt nur eine Person, ne? Irgendwie so, da kommen immer wieder Kunden rein, aber das ist trotzdem nicht ansatzweise das gleiche wie jetzt in der Gastronomie, wo man permanent präsent dastehen muss und aufmerksam irgendwie den anderen Menschen gegenüber sein muss, sondern nur aufmerksam seiner Arbeit gegenüber sein muss. Ne? Das ist doch anders und das fand ich sehr befriedigend irgendwie in dem Moment. Und das war auch das, was ich gesucht habe eigentlich, als ich gemerkt habe, so dass das mit der Gastronomie so langsam ausläuft, war es eben diese Entscheidung, eben die nächste Stufe zu nehmen, also einen eigenen Laden zu haben, weil ich aber auch gemerkt habe, dass ich eben das Kellnern nicht mehr machen kann, also rein geistig nicht mehr hinkriege, morgens hinzugehen und authentisch freundlich zu sein, sondern es war halt gespielt. Und das ist
dein Panzer dann doch nicht mehr.
Ja, das war halt dann wirklich ein Panzer und kein Panzer, der irgendwie, wo ich dachte, es macht mir Spaß, und das war dieses so, ja, höflich, ja, freundlich, aber mehr auch nicht. So, ne? Und wie ich schon sagte, das kann man machen eine Zeit lang, aber das nicht ewig oder auch nicht lange. Ne? Aber ich glaube, ist bei vielen Berufen so, ne? Also ich glaube, wenn man keinen Spaß hat, dann
ja, das war ja mal der Grund für den Podcast hier. Das ist ja ganz viel. Also es gab tatsächlich mal irgendwann mal so eine, ja nicht irgendwann mal, es gibt jedes Jahr eine neue Umfrage, die heißt Gallup Engagement Index. Das ist, klingt total uncool, aber das ist ganz spannend. Die fragen deutschlandweit alle Angestellten, ob sie motiviert sind, ob sie mit Freude zur Arbeit gehen. Mhm. Und da kommt jedes Jahr aufs Neue raus. Das ist irgendwie so völlig irrsinnige Anzahl. Also ich weiß nicht, immer so irgendwas zwischen 75% und 80% aller deutschen Angestellten haben eigentlich so überhaupt keine besondere emotionale Bindung zu ihrem Arbeit, zu ihrer Arbeit. Mhm. Und das fand ich so krass. Das sind Millionen, ne? Die haben wirklich, und dann gibt's noch so eine Gruppe von, ich weiß nicht, 15% bis 20%, die haben innerlich gekündigt. Also, das musst du dir mal vorstellen. Also, es sind Millionen, die sind eigentlich schon lange Jahre schon gar nicht mehr so richtig, denen ist das völlig egal, ob jetzt die Bude pleite gehen würde oder nicht. Aber die ziehen das halt da so durch. Und daher kam das jetzt hier auch. Also es ist genau das. Also, aber manche, die beenden das dann eben auch nicht, weil das eben auch vielleicht zu viel Risiko, also garantiert zu viel Risiko dann ist. Ne?
Ja, klar. Das war mir ja auch genauso. Also man hat ja Verpflichtungen dann einfach auch ab einem bestimmten Alter. Das heißt, man Eltern, hat man Kinder oder, ne? Das ist ja auch dann nicht so einfach das wegschmeißen und einfach was Neues starten.
Aber wie hast du das gemacht? Ne?
Kann ich das schon nachvollziehen. Das wegschmeißen?
Nee, ja, also rein wirtschaftlich. Also wie fängt man jetzt einfach mal an, so ein Schuhmacherpraktikum zu machen?
Das ist ja, das Praktikum war nicht lange, das waren nur ein paar Wochen irgendwie so. Und das habe ich dann auch teilweise nebenbei gemacht irgendwie und gar nicht jetzt statt Gastronomie, sondern es war wirklich dann habe ich die Schichten meiner Arbeit so gelegt, dass ich teilweise am Tag viel lange gearbeitet habe, aber das also erst Gastronomie und dann zum Schuhmacher oder andersherum. Aber das war, wie gesagt, weil es absehbar war, ging das auch irgendwie. Und ich wollte ja auch herausfinden, ob ich das machen will oder nicht. Deshalb hatte ich dann auch urplötzlich wieder Energie, die vorher nicht da war, war dann wieder da, das durchzuziehen. Eher war die Frage dann, als es konkreter wurde, ob ich jetzt die Ausbildung mache oder nicht, wie wir das finanziell wuppen. Mhm. Ne? 3 Jahre von irgendwie einem normalen Gehalt auf 300. Runtergestuft zu werden, ist dann schon echt so, oh, so gucken. Und das ging nur, weil meine Frau mich da unterstützt hat, ne? Irgendwie, weil sie da quasi das alles auffangen konnte. Das wäre sonst nicht gegangen. Ja. Ne? Also das kann man eigentlich, oder das heißt, wäre sonst nicht gegangen. Es gibt immer einen Weg, aber er wäre deutlich steiniger gewesen. So, ne? Also ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass es immer geht, seitdem, ne? Irgendwie so, dass man immer es machen kann eigentlich. Es geht dann nur, diese Frage ist nur, wie
schwer. Ja, das zieht sich ja hier auch so durch. Ne? Also genau. Das ist ja immer, also es ist meistens, also es ist oft so ein fließender Übergang, merke ich, höre ich immer so in den Folgen durch. Also es ist oft, dass es eben genau so eben parallel anfängt und dann fängt die andere Seite irgendwann mal an, Geld zu generieren und irgendwann mal überholt die eine die andere oder das sieht zumindest gleich. So rein vom Finanziellen. Aber wie muss man sich jetzt mal deinen Arbeitstag jetzt eigentlich vorstellen?
So als Schuhmacher? Ja. Jetzt als in der Ausbildung oder jetzt?
Ja, machen wir von bis. Von bis.
Also in der Ausbildung war das ganz normal, klassische 5-Tage-Woche, 4 Tage in der Werkstatt, 1 Tag Schule, also Berufsschule. So, und das war natürlich komisch, wieder in der Schule zu sein, irgendwie mit dann 42 damals. Aber
warst du der Älteste?
Ich war der Älteste, aber nicht mit Abstand. Also der nächstälteste war 39.
Oh ja.
Also das ist, war nur 3 Jahre jünger als ich. Ne? Also das ist, aber das ist auch so ein Schuhmacher-spezifisches Ding wohl gewesen. Also da gibt es viele Quereinsteiger bzw. Umsteiger. So, ne? Also das waren. Ich dachte auch, ich werde mit Abstand der Älteste sein, irgendwie, aber das war nicht der Fall. Also es gab mehrere über 30. So, und wie gesagt, eine war 2, 3 Jahre jünger als ich nur. So, und nachdem ich weg bin, war sogar noch eine da, die war genauso alt wie ich. Also die kam nach mir und war auch so alt wie ich. Also das hat mich auch irgendwie überrascht, aber.
So. Wahrscheinlich ist man da ein Job mit wenig Menschen. In dem Alter vielleicht einen gewissen Attraktivität gewinnt.
Ja, und auch wahrscheinlich dieses Handwerk irgendwie. Das zieht dann doch irgendwie noch so, genau. Ja, und das Schwerste war eigentlich, dass in der Gastronomie musste ich nicht so früh aufstehen. Das war halt wieder so 8 Uhr in der Werkstatt sein. Das war natürlich dann so Für viele jetzt normal, denken sich, naja, 8 Uhr ist doch normal. Für mich halt nicht, weil früher war es halt immer 10 Uhr. Das ist halt so, und dann plötzlich um 8 irgendwo zu sein, irgendwie jeden Tag, war dann doch, das war eigentlich die größte Umstellung für mich irgendwie, aber das ging dann auch. Und dann war das so, reinkommen, die Arbeit vorbereiten für den Tag. Das, bei der Reparatur war das so, dass wir am Vortag die Reparatursachen angenommen haben, das, was repariert werden sollte. Und das haben wir dann sortiert an dem Tag. Und dann werden die Sohlen, die Absätze abgemacht und neue draufgemacht. So, das war wirklich so fabrikmäßig 3 Jahre die Arbeit. Und ich hatte noch, bei mir gab es eine Besonderheit, dass ich einen Tag in der Woche bei einer Maßschuhmacherin gelernt habe. Also ich war nicht nur in einer Werkstatt. Sprich, ich war immer montags immer bei Anja Burisch, die ist in einem Spüttel, hat die eine Werkstatt, und da habe ich quasi Schuhe machen, also wirklich Maßschuhe machen gelernt und nicht nur jetzt reparieren. Was eigentlich auch das erste Ziel war, ne? Also wirklich Schuhe machen zu lernen und nicht jetzt Schuhe reparieren zu lernen. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass ich beides gelernt habe und nicht nur jetzt das Machen selber. Mhm. Irgendwie so. Aber es ist heutzutage nicht so üblich. Also eigentlich ist es, das meiste ist eigentlich reparieren. So, obwohl es eben Schuhmacher heißt. Heißt, man macht ja eigentlich Schuhe und nicht nur reparieren. Mhm. So, das lernt man aber eigentlich nur noch meistens in der Schule, theoretisch mit einer Woche pro Halbjahr Praxis. Das heißt, in 3 Jahren hat man 6 Wochen Schuhmachen-Praxis und der Rest ist eigentlich reparieren. Krass, ja. Das wird dem nicht mehr ganz so gerecht, leider, finde ich.
Ist eigentlich Schuster ein anderer Job oder heißt das nur anders?
Nee, Schuster ist kein anderer Job. Das ist schon der
Schuhmacher.
Genau, das ist nur ein, früher gab es einfach, also man sagt, dass früher so war, dass in den Städten die Schuhmacherinnungen quasi die Schuhmacher in der Stadtmauer organisiert haben. Und wenn es war ja ein Familienunternehmen, der Sohn hat es dann gelernt und so blieb das. Mhm. Wenn Platz frei wurde, aus welchen Gründen auch immer, konnte man quasi rein in die Stadt und dann diesen Platz einnehmen. Aber es gab mehr Schuhmacher irgendwie, die dann quasi vor der Stadtmauer, auch gelernte Schuhmacher, die durften aber nicht rein in die Stadt, um quasi dem Geschäft der Schuhmacher in der Stadt das nicht wegzunehmen. Die hat dann quasi nur so einen Bauchladen oder so eine kleine transportable Werkstatt. Dadurch konnten sie nur bestimmte Reparaturen machen. Aha. Und die hat man dann Schuster genannt.
Ach so.
Aber das waren Schuhmacher, aber die halt nicht rein.
Steckt noch mehr dahinter
hier. Rein durften quasi in die Stadt. Deshalb gibt es manche Schuhmacher, die sagen, ich bin kein Schuster. So. Aber berufstechnisch ist es das Gleiche.
Okay.
Genau.
Aber das ist, und das hat sich jetzt so mit eigenem Laden, also jetzt mal abgesehen von Corona mal wieder, hat sich das dann jetzt da auch gut entwickelt, da an der Front, oder wie
ja,
also ist das jetzt so, der Arbeitstag?
Ja, also ich bin jetzt letztes Jahr fertig geworden und also letzten Sommer fertig geworden und jetzt danach war das erstmal so, dass ich quasi zu Hause erstmal ein bisschen die Kinderbetreuung übernommen hatte, auch direkt nach der Ausbildung. Und dieses Jahr eigentlich einen Laden oder eine Werkstatt mir suchen wollte. Irgendwie hatte auch schon 2 so ins B. Und so gesehen ist jetzt dieses Jahr noch kein eigener Laden, sondern jetzt habe ich bis jetzt immer als freier Schuhmacher quasi gearbeitet oder als Urlaubsvertretung, aber ich habe jetzt noch nicht einen eigenen Laden, möchte gerne aber eine eigene Werkstatt machen, sobald einfach Covid irgendwie absehbar rüberzieht, dass sich das auch lohnt investitionsmäßig. Ich habe auch im Überlegen, wie ich das machen möchte, aber ich glaube, ich möchte keinen festen Laden haben, wie jetzt die meisten Schuhmacher das haben. Mhm. Also das ist nicht das, was ich machen möchte. Irgendwo stehen und warten, dass dann Kunden zu mir kommen, sondern ich möchte es irgendwie eher mobiler machen. Also den Service der Reparatur quasi eher anbieten, wo man sie braucht. Also die Idee war sowas wie in Hotels zu gehen. Ne? Also Richtung Messehotels, so, ne? Da das anzubieten für quasi.
So ein Foodtruck als Schuster, schon mal.
Entweder so oder eben wirklich sich da hinzukommen, abzuholen, in die Werkstatt zu gehen, das zu reparieren oder zurückzubringen. So, ne? Das ist eher so die Idee, also als Service quasi den Weg den Leuten zu ersparen.
Klingt auch jetzt tatsächlich auch mit Corona im Hintergrund, klingt das sehr zeitgemäß.
Ja, also das war eher auch vorher die Idee, also als wir noch in der Schanze gewohnt haben, dass wir dachten so, okay, Messehallen sind ja in der Nähe, da sind ja mehrere Hotels und da ist der Bedarf da, das habe ich schon mitbekommen, einfach, ne, dass dann die Leute, die da kommen, nicht aus Hamburg, sondern da eben wohnen und dann denken, oh, mein Schuh, blöd, kaputt, ich brauche den aber. Ja. So, und das war die Idee und die zweite Sache war halt Altersheime.
Ja.
Genau, so, also einfach wirklich Leuten, die quasi nicht so mobil sind, weil entweder sie es körperlich wirklich nicht können oder eben, weil sie die Stadt nicht kennen, den Weg abzunehmen. So.
Ja.
Und dadurch kann ich einfach, für mich ist es günstiger, weil ich einfach dann eine Werkstatt nur mieten muss, ne, ohne Ladenfläche. Die kann auch sonst wo sein, das heißt, ne, das ist einfach eine Kostensache. Und zweitens kann ich mir die Zeit einfach besser einteilen. Weil wenn ich einen Laden habe, muss ich auch eine Zeit anbieten, die für die Leute interessant ist. Mhm. Und dann muss ich auch da sein.
Ja, klar.
So.
Hast du jetzt eigentlich schon mal so ein Projekt, so ein Beispielprojekt oder so eine Anekdote jetzt aus der Schuhmacherzeit oder ist es oder sind das also irgendwelche verrückten Anfragen oder eher nicht?
Verrückte Anfragen für Schuhe machen, meinst du? Oder?
Ja, also wenn man das schon mal komplett einen Marschschuh aufbaut, könnte man ja auch ein bisschen durchdrehen, ja. Theoretisch.
Ja, also ja, die meisten drehen zwar jetzt nicht durch, weil die meisten einfach nur einen guten Schuh haben.
Ja.
Verrückte Anfragen oder aus Schuhmachersicht manchmal absurde Anfragen sind dann, wenn jemand, wir hatten mal einen Fall, dass jemand kam und einen Marschschuh wollte, irgendwie so. Und der hatte er trug selber immer einen Adidas Samba-Schuh, den er immer so über die Fersen auszog und reinschlüpfte und natürlich über die Jahre super bequem und schlüpfrig war. Genau das Gegenteil von einem Marschschuh, der wie ein Anzug angegossen sitzt.
Mhm.
Und wollte aber quasi einen Marschschuh für mehrere tausend Euro, die kosten einfach so viel, mit dem Feeling von dem Damba. Und das war wirklich, das sind Sachen, wo man einfach. Wir haben das dann gemacht, also den Schuh und wissentlich, dass wir dieses Ziel nicht erreichen werden. Ne? Also wir können keinen Schuh bauen, der dann letztendlich.
Und war der dann zufrieden dann? Oder?
Nein, leider nicht. Aber das wir haben das mehrfach während des ganzen Prozesses auch gesagt, dass das nicht passieren wird. Aber.
Also ich meine, andererseits so Lederschuhe, die laufen sich dann ja auch so ein bisschen ein. Ne? Also das ist ja der große Vorteil. Während die Turnschuhe immer schlechter werden, werden ja Lederschuhe immer besser eher.
Aber, ja, das stimmt.
Aber sie werden halt nie zu Turnschuhen.
Genau, sie werden halt nie zu Turnschuhen und das kriegt man einfach nicht hin irgendwie so. Ne? Das ist einfach, und auch nicht das ist auch nicht das Ziel, das ist das Problem. Ne? Also man will ja eigentlich Schuhe, die dann festsitzen und gut sind und so. Und wenn man da was anderes, also ja, das war nicht verrückt, aber das war, wo man irgendwie, sowas gab es schon ein, zwei Mal, dass man nicht übereinkommt, ne? Dass das Ziel von dem Kunden einfach mit dem, was man anbieten kann.
Ja, das hat man hin und wieder.
Ja, genau, das klappt dann auch leider nicht irgendwie so. Und ich finde es mal verrückt, weil es einfach so viel Geld ist. Ne? Also ein Marschschuh ist einfach teuer irgendwie und
Ja. Wenn du jetzt einmal so als gefühlte Abschlussfrage, wenn du jetzt einfach mal so diese ganze Karriere und diese Veränderung vor allem zum Schuhmacher überlegst und jetzt in dem Rückblick, es gibt so viele Leute, die überlegen, sich zu verändern und die sind eigentlich, was würdest du denen so an die Hand geben? Also du hast ja eben schon mal gesagt, so es geht immer irgendwie, aber was wäre so dein pragmatischer Tipp, wie man es denn machen könnte?
Genereller Umstieg oder jetzt speziell
zu? Ja, so genereller Umstieg. Also wenn man jetzt in seinem Job unglücklich ist oder wenn man die ganze Zeit schon so überlegt, ich will eigentlich lieber Y machen, hänge aber in X fest. Was hilft da? Oder wie macht, also was solltest, würdest du raten?
Also wenn man einen Partner hat, finde ich, also bei mir war das so, und ich glaube, das bei vielen ist das so, ist das Wichtigste, glaube ich, wirklich, dass der Partner dahinter steht. So, also gegen den Partner, glaube ich, kriegt man das nicht hin. Wenn man wirklich eine klassische Umschulung, die 1, 2, 3 Jahre dauert, macht, kriegt man das, glaube ich, nur wirklich nur hin, wenn man weiß, dass man supported wird. Sei es jetzt finanziell, aber auch supported wird, dass man weiß, dass der andere das auch gut findet und dahinter steht und das mit durchzieht, weil der das mit durchziehen muss. Ne? Das hat ja noch Auswirkungen auf den anderen, ne? Dass man dann plötzlich seinen kompletten Alltag über Bord wirft und andere Zeiten hat, anderes Geld hat. Ne? So, das funktioniert nur mit dem. Also es ist kein eigenes Ego-Ding. Ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt. Sondern es geht ab, also wirklich in dem Alter, glaube ich, nur noch zu zweit. So. Und ja, sich vorher das Finanzielle einfach natürlich logischerweise einfach wirklich gut überlegen, ob das, ob man das so strecken kann über die gewisse Zeit, die es halt dauert, ne? Bis man da ist, wo man sein will, ne? Irgendwie. Also bis man bei Y ist, kostet Zeit und Geld und gucken, ob man das hat.
Ja, ist ein super Punkt. Habe ja eben auch so gezuckt bei den Gastronomen-Chefs, also die mit Familie und eigene Gastronomie, und nach 10 Jahren war nur noch eins da.
Das ist schon. Ja. Das ist wirklich traurig, aber es ist wirklich oft so. Meistens dann immer noch die Gastronomie da und die Familie eben weg. Aber generell würde ich schon sagen, wenn man wirklich so nicht mehr glücklich ist mit seinem X, dann sollte man auf jeden Fall eine Veränderung herholen. So, ne? Weil man wird da nicht lange mit leben können. Ne? Also dann, das bringt dem Partner auch nichts, wenn man bei X bleibt. Aber permanent unglücklich ist das, ja.
Ja, genau. Das ist doch, das stimmt doch. Du, das war super spannend. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.